einfach was sagen, dann bemühe ich mich ein bisschen lauter zu sprechen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel in der letzten Reihe angekommen ist. Aber scheint so. Ansonsten ja, auf das Thema bin ich tatsächlich auch durch das Studium gekommen, nicht zuletzt, weil die soziale Arbeit in den letzten Jahren sehr bemüht darum ist, sich als Menschenrechtsprofession zu etablieren. Aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden, das mache ich an anderen Stellen. Und mit sozialer Arbeit hat das heute auch relativ wenig zu tun, um nicht zu sagen gar nichts. Genau, was ich mache, ist der Versuch, eine Kritik an den Menschenrechten zu entwickeln. Und weil sich das Ganze auf einem, zumindest teilweise, auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau bewegen wird, möchte ich vorab direkt ein paar Thesen in den Raum stellen. Und also damit ein bisschen klarer vielleicht direkt am Anfang ist, worüber ich eigentlich rede. Genau, im Zweifelsfall wiederhole ich auch irgendwie je nachdem einzelne Passagen nochmal, nicht halt um irgendwen zu langweilen, sondern weil es vielleicht notwendig ist. Okay. Als Ausgangspunkt für den Vortrag möchte ich die Erkenntnis voranstellen, dass es keine Menschenrechte ohne Bürgerrechte und keine Bürgerrechte ohne das Kapitalverhältnis geben kann. Und das ist die Grundlage für die folgenden Thesen. Erstens, die Menschenrechte unterliegen einer Entwicklung und Wandlung. Und das werden wir später noch genauer sehen. Und bei dieser Entwicklung lösen sich die Rechte des Einzelnen in kollektiven Rechten auf. Und zweitens, Recht braucht staatliche Gewalt, um garantiert zu werden. Menschenrecht braucht diese Gewalt auch und wird damit aber zu Bürgerrecht und verliert seine Universalität. Und drittens, damit internationales Recht und damit also auch Menschenrecht wirklich universal gültig sein könnte, bräuchte es einen tatsächlich über den Staaten stehenden Überstaat, der die Menschenrechte mit Gewalt garantieren könnte. Und auf den Wunsch nach so einer Macht läuft vielfach auch die Forderung nach Einhaltung der Menschenrechte hinaus. Viertens, und damit auch die letzte These, dieser Wunsch nach einer alle Widersprüche aufhebenden Macht weist Züge des modernen Antisemitismus auf, da er zum Teil auf einen regressiven Antikapitalismus hinausläuft. Okay, das waren jetzt vorab die Thesen und ich werde versuchen, die im Laufe des Vortrags zu belegen. Und jetzt habe ich bereits mehrfach gesagt, dass das Ganze irgendwie mit dem Kapitalverhältnis bzw. dem Kapitalismus zu tun hat und möchte dann einsteigen mit einem kurzen Zitat von dem Marxisten Robert Kurz, der die Schwierigkeiten der gesellschaftlichen Anerkennung einer Kritik an den Menschenrechten ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Und das erklärt bedingt auch, warum es so wenig Kritik überhaupt am System der Menschenrechte gibt. Zitat: Wer möchte schon die Menschenrechte kritisieren? Gegen die Menschenrechte sein, das ist, als wären Kinder gegen Bonbons. Zitat Ende. Okay. Und im Weiteren kritisiert Kurz dann die Menschenrechte dafür, dass sie beliebig wären und sowohl Bush, Hussein als auch alle anderen sich auf sie beziehen könnten. Und als Weltkritiker analysiert er die Verstrickung von den Menschenrechten im Kapitalismus und dass dadurch ihre der Aufklärung verpflichteten Traditionen, also dass sie dadurch auch nicht anders könnten, als die Individuen zu nötigen, sich selbst auf dem Markt zu veräußern. Und an der Kritik von Kurz ist quasi alles wahr und falsch zugleich. Und warum, das wird hoffentlich gleich dann auch deutlich werden. Okay. Wie gesagt, unterliegen die Menschenrechte einem Wandel, also das will heißen, sie werden beständig weiter aus- bzw. umgebaut. Und Kurz verortet zwar die sogenannte erste Generation der Menschenrechte, die sich maßgeblich mit dem Individualrecht befasst, zu Recht in der Tradition der Aufklärung. Es gibt aber noch zwei weitere Generationen von Menschenrechten, bei der sich eine deutliche Abkehr vom Individuum hin zu Kollektiven erkennen lässt. Und über die drei Generationen und ihre Entwicklung möchte ich jetzt einen kurzen Überblick geben und anschließend das Verhältnis von Recht und Kapital zu klären, was uns über die Frage, was Staat ist, zu ihren Beziehungen zueinander und damit zum internationalen Recht und also auch dem Menschenrecht bzw. der Kritik an diesen führt. Die erste Generation der Menschenrechte umfasst die klassischen individuellen Freiheits- und Gleichheitsrechte. Sie beinhaltet die Proklamation der amerikanischen Revolution und des Bürgerkriegs, die der französischen Revolution und findet ihren Abschluss bzw. den Übergang zur zweiten Generation 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen, also der UN. Und dabei lässt sich durch all diese Dokumente ein roter Faden des Individualismus ziehen. Also schaut man sich die Erklärung der Grundrechte von Virginia von 1776 an, die als erste moderne Menschenrechtskodifikation gilt, wird es deutlich. Genauso wie der amerikanische Traum Und das damit verbundene Pursuit of Happiness, also das Streben nach Glück, kommen da ziemlich klar vor. Und die beginnt mit dem Satz, Zitat, alle Menschen sind von Natur gleichermaßen frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte, die sie, wenn sie sich zu einer Gesellschaft zusammenschließen, ihren Nachkommen durch keinerlei Vereinbarung rauben oder entziehen können. Nämlich den Genuss von Leben und Freiheit mit der Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, zu besitzen und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlangen. Zitat Ende. Neben weiteren Dokumenten aus den USA gilt für die historische Entwicklung der individuellen Menschenrechte die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 als wesentlich. Ein Punkt, der in dieser Erklärung noch Erwähnung findet, ist, dass hier in den Artikeln 3 und 12 darauf hingewiesen wird, dass Recht auf Gewalt basiert und das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Und ich weise deshalb extra darauf hin, weil das im weiteren Verlauf noch ziemlich relevant sein wird. Nach der Französischen Revolution folgte die entscheidende Entwicklung und Verbreitung des Menschenrechtsgedanken, die das Handwörterbuch der Sozialwissenschaften wie folgt beschreibt. Nochmal Zitat. Mit der Ausbreitung der Ideen der Französischen Revolution fanden sie als Menschenrechte oder Grundrechte Eingang in die Verfassung und Gesetze der meisten zivilisierten Staaten. Unter dem Einfluss des Rechtspositivismus büßen sie allerdings vielfach ihren überpositiven Charakter ein und waren allenfalls nur noch mit dem erhöhten Schutz von Verfassungsrechten ausgestattet. Zitat Ende. Der zweite Satz ist dabei wesentlich. Der überpositive Charakter, von dem da die Rede ist, begründet sich in der naturalistischen Herleitung der Menschenrechte, wonach der Mensch Träger dieser Rechte qua Geburt und lediglich aufgrund seines Menschseins ist. Was auch schon in der eben zitierten Einleitung von Erklären der Grundrechte von Virginia so dargestellt wurde. Auf die Schwierigkeiten, die mit dem Naturrecht einhergehen, komme ich aber später noch zu sprechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und auch als Reaktion darauf wurde von der neu gegründeten Organisation, also den Vereinten Nationen, 1948 die allgemeine Menschenrechtserklärung verkündet. Sie steht mit dem Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit, Eigentum und Asyl sowie dem Verbot von Folter und Sklaverei noch in der Tradition der amerikanischen und französischen Erklärungen. Doch mit dem Recht auf Gesundheitsversorgung, Kleidung, Essen oder soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit setzt sie das Individuum deutlich in Bezug zur Gesellschaft und diese damit auch in die Pflicht, einem jeden gewisse Standards zu ermöglichen oder zu gewährleisten. Und diese Rechte kennzeichnen den Beginn der zweiten Generation, welche die sozialen Grundrechte umfassen. Zu ihr zählen auch noch der Zivil- und Sozialpakt von 1976 und 2 Fakultativprotokolle zur Individualbeschwerde und zur Abschaffung der Todesstrafe. Diese sozialen Grundrechte sollen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie bürgerliche und politische Rechte sichern, indem sie versuchen, Staaten, die ihre Erklärung ratifizieren, im Unterschied zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verpflichtend an sich binden. Auf der einen Seite sollen somit einklagbare Abwehr- und Unterlassungsrechte geschaffen werden, auf der anderen Seite Anspruchs- und Leistungsrechte, die die Regierung eines Staates zwar zu geeigneten Maßnahmen verpflichten, um allen Bürgern ihren Genuss zu ermöglichen, aber kaum einklagbar sind, wie der Politikwissenschaftler Peter Opitz festgestellt hat. Auch in der Rhetorik ist eine Abkehr vom Individuum zu bemerken, denn eingeleitet werden der Zivil- und Sozialpakt mit dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung. Die Verschiebung zum Volk und auf die Wirtschaft sind als Zugeständnisse des Westens an die Sowjetunion und die ehemaligen Kolonien zu verstehen, die darauf drängten. Mit dem Wandel wird der Übergang zur dritten Generation, den kollektiven Menschenrechten, markiert. Den Übergang zu solchen kollektiven Rechten begründete der bereits erwähnte Politikwissenschaftler Peter Opitz folgendermaßen. Zitat, auf der Entwicklungsstufe, die die Menschheit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach dem Zerfall der Kolonialreiche und der politischen Emanzipation der Kolonialvölker sowie der ständig wachsenden Interdependenz der Staaten und Globalisierungsprozesse in Kommunikation und Wirtschaft erreicht hat, lassen sich die bestehenden Menschenrechte nicht mehr allein in ihrer traditionellen Form als Individualrechte durchsetzen. Sie bedürfen vielmehr neuer Formen, in denen zum einen verschiedene schon bestehende Menschenrechte miteinander verschmolzen und zum anderen sowohl der Kreis der Träger als auch der Akteure vergrößert werden. Zitat Ende. Diese Vergrößerung zeigt sich im Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dem Recht der Völker auf Entwicklung, dem Recht auf Frieden, Souveränität über die eigenen Ressourcen oder der Sicherung einer gesunden Umwelt. Also alles kollektive Menschenrechte. Praktisch haben diese Rechte keinerlei Auswirkungen, da sie sich nicht im nationalstaatlichen Recht niederschlagen. Ideologisch sind sie allerdings sehr bedeutsam. Denn mit ihnen ist der Schritt vollzogen worden, Völker zum Träger von Individualrechten werden zu lassen, wodurch das Individuum dem Volk untergeordnet wird. Okay, wenn wir jetzt noch einmal auf die erste Generation der Menschenrechte zurückschauen, ist auffällig, dass ihre Verbreitung immer im Zusammenhang mit Demokratie stattfand. Das war in Amerika so, in Frankreich und auch im postnazistischen Europa. Hauke Brunkhorst spricht von einem legitimatorischen Kreisprozess zwischen Menschenrechten und Demokratie, welcher zum Geschäft gelegentlich auch außeralltäglicher Verfassungsgesetzgebung geworden sei. Andere, wie zum Beispiel Ben Habib, machen das auch. Die sprechen sogar inzwischen von einem Menschenrecht auf Demokratie, was aber in der philosophischen Auseinandersetzung teilweise noch umstritten ist. Okay. Für eine gewisse zeitliche Periode mag das durchaus treffend gewesen sein, doch ist dieser Kreisprozess durch ihre Kollektivierung von den Menschenrechten selbst aufgehoben worden. Denn der Zusammenhang zwischen Demokratie und Menschenrecht kann nur so lange aufrechterhalten bleiben, solange es um den Einzelnen und nicht um Völker geht. Und diese Einzelnen auch für ihr Handeln verantwortlich sind. Durch die dritte Generation kann aber jedwedes Barbarentum unter die kulturellen Eigenheiten eines Volkes subsumiert werden, die sich die Menschenrechte anschicken zu schützen. Und deutlich wird das zum Beispiel an der Volksrepublik China, die 1991 eine Broschüre herausgegeben hat, in der sie auf rund 100 Seiten erklärte, wie sehr ihr Handeln im Einklang mit den Menschenrechten ist. Denn obwohl, Zitat, dieselben Menschenrechte akzeptiert sind wie in Europa, werden deren gleichmäßige Anwendung keineswegs gewährleistet. Zu groß sind häufig die Interpretationen derselben Texte. Zitat von dem eben erwähnten Hauke Brunkhorst. Und aber wieder zurück zu China. So ist auch das teils rabiate Vorgehen gegen Oppositionelle durchaus im Einklang oder zumindest nicht im Widerspruch mit den Menschenrechten. Der chinesische Staat geht nämlich von vornherein von unterschiedlichen Vorstellungen von Menschenrechten aus, die von der jeweiligen Entwicklung und Kultur abhängig sind, wodurch sogar schon der Anspruch auf eine universelle Gültigkeit verloren gegangen ist. Und die Auslegung der Menschenrechte der Volksrepublik China wirkt auf den ersten Blick auch progressiv. Und auch da muss man nützlich ein bisschen mehr ins Detail zu schauen. Genau, dem Geist der dritten Generation folgend hat China das Volk nämlich zum Träger der individuellen Menschenrechte erhoben, die gegen die Feinde des Volkes verteidigt werden müssen. Aber der repressive Charakter des Systems ist ziemlich subtil angelegt. Die Rechte werden mit Pflichten verbunden und so hat jeder gleichzeitig das Recht auf Arbeit, ebenso aber auch die Pflicht dazu. Und wer diesen Pflichten nicht nachkommt, wird auch nicht etwa strafrechtlich verfolgt, wäre nicht im Einklang mit den Menschenrechten, denn bei solchen Pflichtverletzungen handelt es sich auch nicht um Straftatbestände, die irgendeiner Gerichtsbarkeit unterliegen würden, sondern um Ordnungswidrigkeiten, die ohne Verfahren geahndet werden können, unter anderem mit Umerziehung, damit man zu einem vollwertigen Mitglied des chinesischen Volkes wird, damit man auch endlich in den Genuss der Menschenrechte kommt. Die Menschenrechte sind also nicht an eine bestimmte Gesellschaftsform gebunden. Sehr wohl sind sie aber an den Staaten als Garanten von jedem Recht gebunden. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf den eben erwähnten überpositiven Charakter der Menschenrechte zu sprechen kommen, den diese ja nun eingebüßt hätten. Dieses überpositive Recht, also das Naturrecht, vermittelt den Eindruck, Recht sei eine natürliche Qualität des Menschen und nicht den spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen geschuldet. Der marxistische Rechtswissenschaftler Eugen Paschukanis schrieb dazu, Zitat, die Herrschaftssphäre, die die Form des subjektiven Rechts angenommen hat, ist ein gesellschaftliches Phänomen, das dem Individuum auf derselben Grundlage zugeschrieben wird, auf der Wert, ebenfalls ein gesellschaftliches Phänomen, dem Ding als Arbeitsprodukt. Der Warenfetischismus wird durch den Rechtsfetischismus ergänzt. Und Zitat Ende. Zwar muss Recht, um objektiv existent zu sein, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse verwirklicht werden. Sein normativer Inhalt muss also auch gelebt werden. Jedoch muss dies tatsächlich nicht zwingend mit dem positiven, also vom Gesetzgeber erlassenen Recht in eins fallen. Garantieren kann es am Ende aber doch nur der staatliche Souverän. Das positive Recht ist letztlich nichts anderes als ein Vertragsverhältnis, beziehungsweise viele Vertragsverhältnisse. Wer aber Verträge abschließen will, muss Rechtssubjekt sein. Dieses Rechtssubjekt entsteht aus der Abstraktion des auf dem Markt vor sich gehenden Tauschakt. Denn die atomisierte Wirtschaft wird von Verträgen und Geschäftsabschlüssen verbunden. Das Rechtssubjekt entspringt also dem Tauschverhältnis und die Rechtsform entspringt dem Kapitalverhältnis, da sie erst die Möglichkeit zur Vertragsschließung schafft. Oder, um es nochmal anders auszudrücken, Kapitalismus und Recht sind zwei Seiten einer Medaille, die das Individuum aus den feudalen Abhängigkeiten befreit hat, dafür aber der anonymen Herrschaft von Vertrag, Staat und Kapital unterworfen hat. Insofern der Staat als etwas von der Gesellschaft Losgelöstes erscheint und mit der Durchsetzung des Rechts vor dem Kapital alle befähigt, Waren geschützt zu kaufen und zu verkaufen, sind also tatsächlich alle Menschen frei und gleich. Jedoch nicht qua Geburt oder aufgrund ihres Menschseins, wie das Naturrecht Glauben machen will, sondern in ihrer Eigenschaft als Warenbesitzer und wenn es nur die Ware der Arbeitskraft ist. Das vollzieht sich aber nicht immer und überall in derselben Weise. Denn, und an dieser Stelle möchte ich nochmal Paschukanis zitieren, nur wenn die bürgerlichen Verhältnisse voll entwickelt sind, nimmt das Recht abstrakten Charakter an. Jeder Mensch wird zum Menschen überhaupt. Jede Arbeit wird zur gesellschaftlich nützlichen Arbeit überhaupt. Jedes Subjekt wird zum abstrakten Rechtssubjekt. Zitat Ende. Durch diese Abstraktion in der bürgerlichen Gesellschaft wird dem Individuum ein Minimum an Freiheit gewährt, die es in Gesellschaften, wo Herrschaft unmittelbar und direkt ausgeübt wird, nicht gibt und nicht geben kann. Die künstliche Trennung zwischen Recht und gesellschaftlichen Verhältnissen stellt damit die abstrakte Seite von Paschukanis angeführten Rechtsfetischismus dar. Die konkrete ist die Vorstellung des festen Trägers der Rechte, also dem Menschen und damit auch das Naturrecht. Die Menschenrechte vereinigen beide Seiten des Fetischs in sich, wodurch sie zu so etwas wie der Manifestation oder der Vollendung des Rechtsfetischismus werden. Der Mensch, oder genauer das Individuum, ist auch der Ausgangspunkt in den Überlegungen des britischen Philosophen Thomas Hobbes. Und an der Stelle möchte ich einmal Gerhard Scheidt, einen Wiener Philosoph, zu Hobbes zitieren. Und was aus seiner, also Hobbes, sich das Individuum mit anderen identifizierbar macht und gleichsetzt, ist nicht seine Zugehörigkeit zu einem Volk, sondern die einem jeden Einzelnen gegebene Ability to kill. Verbunden mit dem gleichfalls ubiquitären Drang, Macht zu akkumulieren. Dadurch allein sehen sich die Individuen wechselseitig zu Verträgen gezwungen, woraus dann das Ungeheuer entsteht, der Leviathan. Zitat Ende. Bevor die Individuen diese Verträge abgeschlossen haben, befanden sie sich also im Naturzustand, der eben durch jede eigene Fähigkeit zum Töten so bedrohlich ist und einen freien Warenverkehr unmöglich macht. Durch die Verträge geben die Einzelnen jedoch die Freiheit, die anderen nach Belieben töten zu können, auf und übertragen ihre Macht und Gewalt auf den Souverän, der fortan über die Einhaltung der Verträge wacht. Natürlich ist das Hobbesche Bild nur eine Metapher, es verdeutlicht aber die Notwendigkeit des Staates und des Rechts für den Kapitalismus. So hat Hobbes selber angemerkt, dass, Zitat, die Gültigkeit von Abkommen erst mit der Gründung einer staatlichen Macht beginnt, die ausreicht, um die Menschen zu ihrer Einhaltung zu zwingen, und erst dann beginnt auch das Eigentumsrecht. Damit macht Hobbes die Verstrickung von Staat, Recht und Kapital überdeutlich. Okay, aber bleiben wir bei den Staaten. Diese können und dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Denn ihre Macht beziehen sie nicht nur aus den Verträgen, die die Bürger untereinander schließen, sondern auch aus dem Verhältnis, in dem sie zu anderen Staaten stehen. Zu diesen befinden sie sich wiederum in einer Art permanenten Naturzustand. Der Zusammenschluss, also wieder dasselbe, was zwischen Individuen nach dem Hobbeschen Bild vorgeherrscht hat, nur zwischen den Staaten. Der Zusammenschluss zum Staat per Vertrag ist nur durch den äußeren Feind beständig. Hobbes, dem bewusst war, dass es den Naturzustand zwischen den Individuen wohl so nie gegeben hat und der lediglich ein Hilfskonstrukt ist, schrieb dazu: Und auch wenn es nie eine solche Zeit, also den Naturzustand, gegeben hat, so befinden sich doch zu allen Zeiten Könige und Personen mit souveräner Machtfülle aufgrund ihrer Unabhängigkeit in ständigen Eifersüchteleien und in der Stellung und Haltung von Gladiatoren. Sie richten ihre Waffen aufeinander und lassen den anderen nicht aus den Augen. Das ist Kriegshaltung. Da sie dadurch aber den Fleiß ihrer Untertanen aufrechterhalten, folgt daraus nicht jenes Elend, das die Freiheit des einzelnen Menschen begleitet. Zitat Ende. Okay, und etwas weitergehend und damit auch vielleicht ein bisschen klarer hat das der bereits eben erwähnte Wiener Philosoph Gerhard Scheidt ausgedrückt, als er geschrieben hat: Er, also der Staat, schöpft alle seine Kompetenzen und Kapazitäten zur Herrschaft und das heißt zur Sicherung und der Verwertung des Werts daraus, dass er von potenziellen Feinden umlagert ist, auch wenn er gerade die besten Freundschaftsbeziehungen mit ihnen pflegt. Jeder Staat befindet sich, so gesehen, immer im Belagerungszustand, sonst könnte er gar nicht existieren. Zitat Ende. Der gemeinsame Feind ergibt sich also nach Scheidt bereits aus dem Bewusstsein, einer Nation anzugehören, welches nichts anderes als der geistige Belagerungszustand ist. Dieser Naturzustand, in dem sich die Staaten nun befinden, oder das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten, leitet sich aus dem Kapital ab. Es ist auch das Einzige, was im metaphorischen Sinne über ihnen steht. Denn einen Souverän über den Staaten kann es nicht geben. Die Staaten können sich nicht per Vertrag zusammenschließen, sodass dann eine Art Weltsouverän gebildet werden würde. Die Macht, die innere Einheit zu gewährleisten, beziehen die Staaten ja gerade daraus, dass sie sich im Natur- und Belagerungszustand untereinander befinden. Ein über den Staaten stehender Souverän könnte keine Macht beziehen, da sich als einziger in keinem Naturzustand befinden könnte. Also könnte er auch keine Befriedung der Beziehung der Staaten untereinander garantieren. Das ist ein ziemlich wesentlicher Punkt, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen. Und würden sich die Staaten nicht im Naturzustand befinden, würden sie wiederum die Quelle ihrer inneren Einheit verlieren. Das heißt, die Staaten würden sich in einer negativen Art und Weise aufheben. Okay. Wenn es keine Gewalt über den Staaten geben kann und Recht als Vertragsverhältnis, aber die Gewalt als Garantie braucht, was sagt uns das dann über das internationale Recht? Der bereits mehrfach zitierte Eugen Paschukanus hat dazu Folgendes geschrieben: Wo die Funktion des Zwanges nicht organisiert ist und nicht einem über den Parteien stehenden besonderen Apparat zugewiesen ist, tritt sie in Gestalt der sogenannten Gegenseitigkeit auf. Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit stellt unter der Bedingung des Gleichgewichts der Kräfte bis zum heutigen Tag die einzige und man muss schon sagen, sehr unsichere Grundlage des Völkerrechts dar. Zwar können natürlich Verträge geschlossen werden, es könnten auch Erklärungen, Pakte und Statuten unterzeichnet werden und ratifiziert werden, doch werden die entsprechend von keinem Souverän garantiert. Sie überbrücken nur notdürftig den gewaltvollen Zustand zwischen den Staaten. Hobbes hat solche Verträge, die nicht durch eine übergeordnete Macht abgesichert sind, als Abkommen gegenseitigen Vertrauens bezeichnet. Genauso verhält es sich auch mit den Menschenrechten. Denn die UNO stellt keinen Souverän dar, der die einzelnen Staaten wirklich zu etwas zwingen könnte. Anschaulich wird das auch hinsichtlich der sogenannten Flüchtlingskrise. Obwohl es ein Menschenrecht auf Asyl gibt, ist es weder für die UNO noch für eine andere Organisation möglich, die Europäische Union zu zwingen, ihr Grenzregime aufzugeben und das Massensterben auf dem Mittelmeer zu beenden. Daran zeigt sich auch schon, dass die UNO über kein Gewaltmonopol verfügt. Noch eindeutiger wird das hinsichtlich der wenigen militärischen Einsätze, zu denen sich die UNO überhaupt durchringen konnte. Diese mussten von nationalen Armeen durchgeführt werden. Als wüssten die UNO-Mitglieder, wohin der Versuch eines weltumfassenden Suprastaats führen würde, sträuben sie sich auch beharrlich gegen jeden Versuch, ihre Souveränität zu untergraben. Auch nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion wurde das Einmischungsverbot der UN-Charta erneut bekräftigt. Auch den Befürwortern einer Ermächtigung der UN ist klar, dass es nicht weit her ist mit dem garantierten Schutz der Menschenrechte. So schrieb der bereits mehrfach erwähnte Opitz in Bezug auf die humanitären Interventionen, dass trotz aller Fortschritte noch immer kein wirklicher Durchbruch erzielt wurde, sondern dass auch die neuen Instrumente eher Notbehelfe als wirkungsvolle Instrumente für ein schnelles Eingreifen bei humanitären Krisen darstellen. Hier macht sich die Enttäuschung darüber, dass die Menschenrechte ihr Versprechen nicht einlösen können, bereits leise bemerkbar. Deutlich zutage tritt dies bei dem Rechtswissenschaftler Heinhard Steiger, wenn er unausgesprochen den Weltsouverän fordert. Zitat: Einen weiteren Schritt stellt die Anerkennung einer nationalen Verantwortung für die Realisierung der Menschenrechte gegenüber internationalen Gremien dar. Oder umgekehrt, die Eröffnung der Befugnis für die Einhaltung der Konventionen zur Überwachung und notfalls sogar durchzusetzen. Zitat Ende. Dass es sich bei der Vorstellung von einer überstaatlichen Weltmacht tatsächlich um eine Wahnvorstellung handelt, hat Gerhard Scheidt in Bezug auf das Völkerrecht dargelegt. Wozu er schreibt, Zitat: Die Sehnsucht nach dem Weltsouverän entspringt der Krise. In dem richtigen Gefühl, dass der eigene Souverän, der einzelne Staat, sie nicht bewältigen kann, dass er es allein nicht vermag, die Einheit der Gegensätze gewaltsam geltend zu machen, und die äußerliche Verselbstständigung der innerlichen Unselbstständigen zu bändigen, keimt der falsche Gedanke, es bedürfe bloß eines alle Staaten und Bürger unter sich begreifenden Souveräns, welchen Ursprungs auch immer, die Prozesse des Kapitals lückenlos und an allen Punkten der Erde zu kontrollieren. Die innere Abwehr, die Krise als Inbegriff des Ganzen zu fassen, konzentriert sich auf die Finanzmärkte, um von hier aus vollständig dem Wahn zu verfallen, der sich des Ganzen bemächtigt. Man benötigt ihre Fetischformen, damit man diese Märkte oder genauer ihre Akteure als Urheber des Desasters oder Ursprung alles Bösen brandmarken kann. Zitat Ende. Daraus ergibt sich, dass der einzige Weltsouverän, den es geben kann, nicht aus einem Staat oder einem Staatenbündnis entstehen kann, sondern es sich dabei einzig um das Kapitalverhältnis handeln kann, das eben schon mal angemerkt wurde. Und dieser Wahn vom Weltsouverän und damit letztlich das Beharren auf der Universalität von Menschenrechten ist lediglich die antisemitische Wendung dieser Erkenntnis, um der Vereinzelung der Moderne doch noch zu entkommen und sich in einem wie auch immer gearteten Kollektiv verlieren zu können. Antisemitisch ist der Wahn deshalb, weil er Eigenschaften aus der Universalisierung der Tauschbeziehungen vom eigenen Selbst abspaltet und den Akteuren der Märkte zuschreibt. Im Antisemitismus sind die Juden seit jeher mit der Zirkulationssphäre assoziiert, wodurch die Akteure des Finanzsektors unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit mittels Projektion im antisemitischen Weltbild jedenfalls als Juden gelesen werden. Daraus lässt sich selbstverständlich nicht schließen, dass der Kampf für Menschenrechte stets irgendwie antisemitisch motiviert wäre. Geht einher mit der Durchsetzung von bürgerlichen Freiheiten, was letztlich auch die Kapitalisierung bedeutet, kann ja zumindest so progressiv sein, als dass sie das Minimum an Freiheit überhaupt erst schafft. Also das staatlich garantierte Minimum durch das bürgerliche Recht. Dabei ist aber klar, dass die Menschenrechte und dieses Minimum an Freiheit nicht langfristig von außen oder einer höheren Macht garantiert werden können, sondern dass es stets um die Schaffung eines neuen Souveräns gehen muss, der dieses Minimum auf dem seinen Territorium bewahrt. Beispielhaft lässt sich hier das gesamte postnazistische Europa heranziehen. Wobei man dazu sagen muss, dass der Punkt ein bisschen hinkt, weil das, wenn man die Argumentation weiterverfolgen würde, bedeutet, dass sich individuelle Menschenrechte und Demokratie irgendwie herbeibomben ließen. Und angesichts Afghanistans oder dem Irak ist das ganz offensichtlich nicht der Fall. Und ob das Etablieren solcher Strukturen in Deutschland nun einer wie auch immer gearteten demokratischen Tradition und der vormals bestehenden Weimarer Republik geschuldet ist oder anderen Umständen, ist mal dahingestellt. Der Punkt ist, dass die Durchsetzung von individuellen Menschenrechten mit der Kapitalisierung und Etablierung von westlichen Vorstellungen verbunden sein muss, um überhaupt Bestand haben zu können und nicht in einen diffusen Kollektivismus abzudriften. Dass dies aber in der Vorstellung von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International nicht vorkommt, zeigt sich am Beispiel von Israel. Die Schaffung des israelischen Staates ging mit einer Kapitalisierung und der Durchsetzung westlich-demokratischer Vorstellungen einher. Es wurde ein Souverän geschaffen, der allen seinen Bürgern das besagte Minimum an Freiheit garantiert, ungeachtet religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit. Demgegenüber stehen derzeit reaktionäre Gruppen wie die Hamas, die im Gazastreifen ein Terrorregime errichtet hat, das nach innen und außen hin mörderisch agiert. Nichtsdestotrotz hat die UNO gegen keinen Staat so viele Resolutionen erlassen wie gegen Israel. Und nicht umsonst setzt Amnesty den einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten mit der Terrorherrschaft von der Hamas gleich. So riefen sie 2014 in einem offenen Brief nach dem vermeintlichen Weltsouverän, also der UNO, um den von der Hamas provozierten militärischen Konflikt zu beenden. Und da die UNO natürlich keinerlei Macht darüber hatte, wussten sie auch schon, wie weiter. Palästina müsste von allen Mitgliedern der Weltgemeinschaft als Staat anerkannt werden und dann müssten Israel und Palästina das Rom-Statut zur Legitimierung des Internationalen Gerichtshofs unterzeichnen. Und wenn dann die Israelis endlich so dumm wären, wünscht man sich auch direkt noch ihre Bestrafung und Verantwortlichkeit für die palästinensische Terrorwelle von 2002. also der zweiten Intifada. Denn obwohl sich Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty darüber bewusst sind, dass Hamas und Co. keine Ziele in ihrem Sinne verfolgen, können sie sich nicht zu einer Parteinahme für Israel durchringen. Und dass dem so ist, ist dem zuvor beschriebenen antisemitischen Impetus des Wahns vom Weltsouveräns geschuldet. Und genau daran krankt ebenfalls auch die Kritik von marxistischen Wertkritikern, also wie dem anfangs erwähnten Robert Kurz. Und als andere prominente oder prominentere Beispiele möchte ich hier noch die Gruppe Krisis, zu der auch Kurz gehörte, den Gegenstandpunkt nennen. Sie sehen in den Menschenrechten nicht den Wahn, der sich vor allem durch die dritte Generation anti-individualistisch und völkisch geriert, sondern ein Herrschaftsinstrument des kapitalistischen Staats zur Erhaltung des Status quo. Als wären sie als Drohung des Staates gegen die eigenen Bürger gerichtet, dass es noch viel schlimmer sein könnte und sie sich besser zu fügen hätten. Die Kriege, welche auch in dem Namen der Menschenrechte geführt wurden, dienen hier als Beweis für ihren imperialistischen Charakter. Dabei wird völlig ignoriert, gegen wen da eigentlich gekämpft wird, und aus der richtigen Erkenntnis, dass es keinen gerechten Krieg geben kann, folgt nicht die Einsicht, dass es Kriege für die Freiheit geben muss. Letztlich werden die Menschenrechte nur als ein imperialistisches Vehikel zum Export des westlichen Staatenmodells betrachtet, dem ein strategischer Rechtsgebrauch entgegengesetzt wird. Das Individuum ist dabei insgesamt nur Ausdruck des Kapitalverhältnisses und als solches für eine kollektive, anti-individualistische Orientierung, wie sie von den Wertkritikern gefordert wird, nicht weiter von Belang. Zwar erkennt diese marxistisch inspirierte Kritik den Zusammenhang von Recht, Staat und Kapital. Sie ist jedoch so versessen darauf, den kapitalistischen Staat theoretisch als das Monster zu entlarven, das er ist, und das kommunistische Projekt zu propagieren, dass er an diesem Punkt blind für die Möglichkeit der Barbarei wird. Jetzt habe ich mich tatsächlich mehr beeilt, als ich dachte. Dann möchte ich zum Schluss noch einmal zusammenfassen, wo die Schwierigkeiten der Menschenrechte liegen und warum sie auf einen Wahn, dem es nach einem Weltsouverän verlangt, hinauslaufen. Erstens. Die Entwicklung der Menschenrechte über die verschiedenen Generationen haben das Individuum aus dem Fokus verloren. Der Einzelne wird vor allem als Teil eines Kollektivs oder einer Kultur gedacht. Jede Kultur weise gewisse Eigenarten auf, die geschützt werden müssen und welche nicht ohne eurozentristisch zu sein kritisiert werden könnten. Die individuellen Rechte werden dem Schutz der kulturellen untergeordnet. Die Unterdrückung der Frau oder die Verfolgung von Homosexuellen wird somit als eine kulturelle Besonderheit begriffen, der sich die Mitglieder des Kulturkreises auf Gedeih und Verderben zu fügen haben. Zweitens, die Menschenrechte sind kein Rechtssystem im eigentlichen Sinn. Recht benötigt den Staat, der es mit der potenziellen Gewalt garantiert. Die individuellen Menschenrechte setzen den bürgerlich-kapitalistischen Staat voraus, indem der Staat auf die Freiheit und Gleichheit der Bürger zur Wahrung des freien Tauschhandels angewiesen ist. Damit ist es aber kein universelles Menschenrecht mehr, sondern Bürgerrecht. Autoritäre Staaten werden individuelle Rechte nicht garantieren, vielmehr setzen sie sich selbst als staatlichen Gesamtkapitalist, wodurch die Rechte des Einzelnen auch wiederum passé sind. Drittens. Menschenrechte sind internationale Abkommen. Sie stellen eine freiwillige Einigung von Staaten dar, die jedoch nur so lange gilt, wie auch alle dazu bereit sind, sie einzuhalten. Es gibt keine Institution, welche den Staat an einer Auflösung hindern könnte. Die Annahme der Universalität der Menschenrechte setzt diese Institution bzw. diesen Souverän aber voraus. Hier wird ein Wahn sichtbar, der eine Weltmacht herbeisehnt, die den Menschenrechten endlich Gültigkeit verschafft und somit die Widersprüche der Welt und des Menschseins aufhebt. Viertens. Diese Sehnsucht ist artverwandt, wenn auch nicht vollends gleichzusetzen mit dem Antisemitismus, da sie aus dem antimodernen Bedürfnis nach Einheit entsteht und sich gegen die vermeintlich Schuldigen, die diese Einheit zerstört hätten, richtet, also das Kapitalverhältnis, beziehungsweise diejenigen, die für dessen Personalisierung gehalten werden. Traditionell sind das die Juden. Dabei ist vielleicht auch der in dem Vortrag etwas zu kurz gekommene antikapitalistische Impetus der zweiten und dritten Generation der Menschenrechte sehr relevant, der gerade über die kollektiven bzw. die sozialen Rechte der zweiten Generation meint, quasi kapitalistische Zustände überwinden zu können durch die gute Versorgung und vor allem auch ökonomische Gleichstellung von allen. Okay. Und so ist hoffentlich deutlich geworden, dass die schöne Idee der Menschenrechte ihr Versprechen nach allgemeiner Emanzipation nicht einhalten können. Dass sie an den Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit sowie Wollen und Können scheitern. Individuelles Menschenrecht lässt sich nur als Bürgerrecht gemeinsam mit den kapitalistischen demokratischen Staaten verbreiten. Kollektives Menschenrecht nur gegen den Einzelnen und seine Individualrechte. Was es schlussendlich bräuchte, wäre die Möglichkeit einer positiven Aufhebung des Kapitalverhältnisses, bei der Staat und Gesellschaft nicht in eine barbarische Vielheit verfallen, sondern in einer versöhnten Vielfalt aufgehen. Oder, wie es der russische Anarchist Peter Kropotkin ausdrückte, Zitat, so ist die Erklärung der Menschenrechte, was immer ihre Rolle in der Geschichte war, nichts mehr als ein geschichtliches Dokument und die schönen Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit werden so lange ein schöner Traum oder eine in den Mauern der Kirchen und Gefängnisse in Frankreich eingegrabene Lüge bleiben, als die Freiheit und Gleichheit nicht die Grundlage der wirtschaftlichen Beziehungen der Menschen untereinander geworden sind. Zitat Ende. Dankeschön.